Wir lesen das Wort Gottes aus Malachi Kapitel 1 ab Vers 6. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht, womit haben wir deinen Namen verachtet? Die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt und doch sprecht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und wenn ihr Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es für euch nichts Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, so ist es nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter dar. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder Rücksicht auf dich nehmen, spricht der Herr der Herrscharen? Und nun, fleht doch Gott an, dass er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist das geschehen. Wird er um euretwillen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen? Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündetet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an. Das war die vorletzte Predigt mit dem Titel Gottes Gnade inmitten unseres sündigen Gottesdienstes. Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Und an jedem Ort wird geräuchert, dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt von heute. Ihr aber entweiht ihn, indem ihr sprecht, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen, seine Speise ist verächtlich. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. Und ihr blast ihn an, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke, und so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich das wohlgefällig von eurer Hand annehmen, spricht der Herr? Und verflucht sei, wer betrügt, während ein männliches in seiner Herde ist, und wer gelobt und dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist furchtbar unter den Nationen. Was für ein Text, was für eine drastische Rede. Und eine Sache, die auffällt, deswegen hatte ich es einmal kurz erwähnt, was die vorletzte Predigt war und Vers 11, die letzte Bibelstunde. Eine Sache, die so arg auffällt, wenn man wieder bei Vers 12 einsteigt, ist, ja, das hatten wir ja eigentlich schon. Also in den Versen 6 bis 10 hast du das uns doch vollkommen erklärt. Du hast aufgetischt, hast gesagt, was wir falsch machen. Warum jetzt auf einmal ab Vers 12 wieder diese Wiederholung? Fast die gleichen Sachen. Warum, Gott? Warum? Du hast ja in Vers 11 eigentlich ja schon so einen positiven Ausblick gegeben. Sie sagt, okay, wir haben die Sünde von uns Menschen angeschaut, den fehlenden Dienst. Und in Vers 11 hast du doch schon verheißen, dass du selbst deinen Namen groß machen wirst. Was für ein Szenenwechsel, so ein Hoffnungsschimmer. Und jetzt ab Vers 12 auf einmal wieder ein komplett krasser Kontrast. Wieder vollkommen das Gegenteil von Vers 11. Und dann kommt die Frage auf Gott, warum? Warum machst du das? Warum diese Wiederholung? Und ich habe in der Vorbereitung gedacht, als ich das dann durchgegangen habe, da sage ich, Herr, soll ich jetzt echt schon wieder über die Sünde reden? Also wirklich, kann nicht jetzt so langsam ein anderes Thema dran sein? So Vers 11, Gottes Handeln, neuer Bund, irgendwie was Schönes. Echt nochmal zurückrudern? Nochmal wirklich der Gemeinde und mir selber predigen und sagen, wie schlecht wir sind? Und Gottes Antwort, und die hat er durch den Text gegeben, war, ja, mach genau das. Mach das, dreh nochmal eine Runde. Wiederholt es, in meinem Wort wiederhole ich das. Ich will, dass ihr noch einmal hört, dass ihr große Versager seid. Ich will, dass ihr es noch einmal hört. Guck mal, wenn wir die Parallelen durchgehen, Vers 12. Da haben wir die Aussage am Ende, der Tisch des Herrn ist verunreinigt. Der Tisch des Herrn ist verunreinigt in Vers 12. Das Gleiche hatten wir in Malachi 1, Vers 7, die ihr unreines Brot auf meinem Altar bringt, es Gottes, den Dienst für Gott als unrein, als nicht etwas Besonderes ansieht. In Vers 12 haben wir genauso sein Einkommen, also das, was wir Gott geben, ist verächtlich. Gott zu dienen, das kann verachtet werden. Das Gleiche hatten wir in Malachi 1, Vers 6 und 7. Ihr verachtet meinen Namen. Einfach exakt die Wiederholung. Malachi 1, Vers 13, wenn die am Anfang Vers 13a, die Opfergaben beschrieben werden, heißt es, ihr bringt das Geraubte, Lahme und das Kranke. Malachi 1, Vers 8, hatten wir doch genau das, ihr bringt Blindes, das Lahme und das Kranke. Gott macht fast exakt die gleiche Wiederholung. In Vers 13b stellt er wieder die Frage, soll ich das wohlgefällig von eurer Hand annehmen? Soll mir das gefallen, was ihr tut? Wieder genau die Wiederholung. Malachi 1, Vers 8 stellt Gott das Beispiel, sagt, wenn du das irgendeinem Statthalter, deinem Chef oder sonst etwas sowas bringen würdest, wird es ihm gefallen? Malachi 1, Vers 10, ich habe keinen Gefallen an euch und was ihr tut, das gefällt mir nicht. Und jetzt wieder Malachi 1, 13b, ich habe keinen Wohlgefallen an euch und ich habe keinen Wohlgefallen daran. Gott wiederholt es und Gott sagt, seid ihr euch wirklich bewusst daran, wie schlecht ihr seid? Das ist Gottes Intention durch diese Wiederholung, durch diesen Bruch. Sagt er, habt ihr wirklich verstanden, wie verdorben und ungerecht und böse ihr auf euch gestellt seid? Haben wir das verstanden? Dass wir als Menschen nichts Gutes können und bei weitem die Herrlichkeit Gottes verfehlen, die wir haben sollten. Haben wir das verstanden? Haben wir das? Dass der Mensch auf sich gestellt Gott nicht dienen will und es auch nicht tut und auch nicht kann, selbst wenn er es wollte. Haben wir das verstanden? Dass allein Gottes ist, wenn sein Name durch Menschen groß gemacht wird. Dass es allein von Gott ausgeht, nur von ihm. Dass es nicht unser Vorhaben, unsere Entscheidung oder sonst etwas ist. Haben wir das verstanden? Haben wir das verstanden? Dass es allein Gottes Gnade ist, die wir in Malachi 1, Vers 9 hatten, die Menschen vergeben und auch verändern kann. Das ist Gottes Frage. Das ist das, was Gott vorhat durch diesen Text. Habt ihr das verstanden? Und dieser Bruch kann ja härter nicht sein, wenn wir in Vers 11 diese Aussage haben, mein Name wird groß sein. Und wir haben gesehen, Gott wird sich Menschen reinigen und ein Volk verändern, dass wir sind, Titus 2, dass er auf einmal durch reine Opfergaben angebetet wird. Ganz im Kontrast. Und dann, also so beschreibt er, mein Name wird groß sein. Mein Name wird groß sein. Dann Vers 12, Malachi. Ihr aber entweiht ihn. Was ist das für ein Kontrast? Gott sagt, ich mache ihn groß, aber wisst ihr, was ihr macht? Ihr aber, ihr seid es, die ihn entweihen. Ihr Menschen, zieht meinen Namen in den Dreck durch euer Leben. Ihr macht es, ihr macht es, ihr aber. Und Gott zählt so viele Sachen auf, die wir gleich durchgehen wollen, die so dramatisch sind, was dort ablief und was bei uns oft nichts anderes ist und wo wir ohne Christus wären. Schaut mal, wie sich die Priester verhalten. Sie sagen in Vers 12, ihr entweiht ihn, indem ihr sprecht, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen, seine Speise, also das, was Gott geopfert wird, ist verächtlich, kann verachtet werden. Gottes Name wird nicht, also Gottes Wesen, sein Charakter, wie er sich vorstellt, wird nicht als etwas Besonderes angesehen und sagen, das ist der Schöpfer der Welt, groß an Gnade, barmherzig, langmütig, sondern er wird entweiht. Das ist genau das Gegenteil von etwas Heiligen. Etwas als Besonderes, Wertvolles erachten. Das Gegenteil davon ist etwas entweihen, in den Dreck ziehen. Und das ist, was die Priester tun. Ihr entweiht ihn, indem ihr sprecht. Der Tisch des Herrn ist verunreinigt, seine Speise ist verächtlich. Die Priester und das Volk als allgemeines Priestertum gehört damit rein, hat es verachtet, Gott zu dienen und für ihn zu leben. Sie haben es verachtet, sie konnten es nicht leiden. Sie konnten es nicht leiden. Und das Krasse ist, das steht genau im Kontrast dazu, was die Priester eigentlich tun sollten. Wenn ihr mit mir 3. Mose Kapitel 10 aufschlagt, 3. Mose Kapitel 10, Vers 10 und 11, da sehen wir, was die Aufgabe der Priester war. Ab Vers 8 erklärt Gott, dass die Priester nicht besoffen in den Tempel gehen sollen, Ja? Sie sollen bei der Sache sein mit dem, was sie tun. Und dann sagt er in Vers 10, warum sollen sie nüchtern sein? Warum sollen sie klar bei Verstand sein? Sagt er Vers 10, damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und dem Reinen, damit ihr die Kinder Israel alle Satzungen lehrt, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat. Also was war die Aufgabe der Priester? Ihre Aufgabe war, zu unterscheiden, was ist heilig, was ist besonders, was gehört Gott und was ist unheilig. Was ist unheilig? Was soll gemieden werden? Was ist rein und was ist unrein? Was sollen wir aus dem Weg gehen? Das war ihre Aufgabe. Und diese Dinge sollten sie dem Volk lehren. Und die Priester hatten somit die Aufgabe zu sagen, wisst ihr, wer heilig ist? Gott. Wisst ihr, wer für Gott leben sollte? Durch sein Leben, durch den Dienst. Ihr für Gott. Ihr für Gott. Wisst ihr, was rein sein sollte? Wisst ihr, was unrein sein sollte? Welche Sünde, welche Unmoral, was Gott hasst? Wisst ihr das? Und was rein ist? Und die Priester haben genau das Gegenteil getan. Anstatt Gottes Namen als heilig darzustellen, haben sie ihn entweiht. Sie haben ihn als unheilig dargestellt. Anstatt zu sagen, die Opfer, die wir Gott bringen, das sollen reine Opfer sein. Wir sollen ihm das Beste, das Kostbare geben, anders leben, uns unbefleckt von der Welt halten, haben sie gesagt, wisst ihr, was als unrein angesehen wird, was man meiden kann? Gottesdienst. Ist nicht so wichtig. Kann als unrein gehen. Die haben exakt das Gegenteil getan, was sie eigentlich machen sollten. In 3. Mose, Vers 22, Kapitel 22, 3. Mose 22, Vers 32, 3. Mose 22, Vers 32, sagt Gott nochmal eine Anforderung und sagt klipp und klar, und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, damit ich geheiligt werde in der Mitte der Kinder Israel. Mein Name, das, wofür ich stehe, das, was ich weitergebe, was mein Wille ist, ich, Gott, soll nicht entweiht werden. Das soll heilig als etwas Besonderes, was respektiert und gefürchtet werden soll, angesehen werden. Ihr sollt ihn nicht entweihen. Und die Priester haben genau das gemacht. Sie haben Gottes Namen entweiht und in den Dreck gezogen, indem sie seine Gebote missachtet und übertreten haben. Indem sie exakt das Gegenteil gemacht haben von dem, was Gott eigentlich wollte. Und das Volk steckte da mittendrin. Vers 13, wenn wir zurück in Malachi gehen. Da heißt es, und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. So haben sie einen Gottesdienst angesagt. Ganz ehrlich, für Gott zu leben ist so anstrengend. Das ist mir so dermaßen anstrengend, so mühselig, ey. Immer nach seinem Willen zu leben und ihn anzubeten, diese Opfer ganze Zeit darzubringen, hier diese Lieder zu singen, zu beten. Es ist mir so mühselig, ich habe keine Lust darauf. Es ist mir anstrengend. Das war ihre Haltung. Welch eine Mühsal. Welch eine Mühsal. Und dann heißt es weiter, ihr, in der Elberfelder heißt es, ihr missachtet ihn. Andere Übersetzung heißt es, und ihr blast ihn an, den Altar. Und es meint eine verächtliche Geste, so, ich habe es versucht zu Hause zu üben, so, pff, für Gott zu leben, pff, nee. Das ist das, was die Bibel hier aussagt. Ich hoffe, also es kam rüber. Das ist ihre Einstellung gewesen. Missachtet. Ey, für Gott zu leben, in der Welt könnte ich so viel Spaß haben. So viele tolle Dinge gäbe es für mich. Aber immer dieses Christentum, dieses Christenleben, mühselig für mich, anstrengend für mich. Das war die Haltung von ihnen. Das war die Haltung von ihnen. Dann weiter. Spricht der Herr der Herrscher an. Und ihr bringt Geraubtes herbei. Und das Lahme und das Kranke. Das Lahme und Kranke hatten wir am Anfang. Das Geraubte ist neu. Und dieses Wort kann zwei Sachen bedeuten, das ist dieses Geraubte. Die erste Bedeutung wäre folgendes. Die Opfer, die sie Gott gebracht haben, haben sie von ihrem Nachbarn geklaut. Das haben sie gemacht. So, von mir etwas Gott geben? Nö. Aber das Schaf von meinem Nachbarn, das bringe ich zum Gottesdienst mit. Das ist wie, wenn ich in das Haus von meinem Nachbarn einbriche, seinen Benz klaue und damit jetzt hier zum Sonntag Gottesdienst fahre. So, ja? Das Geraubte, das, was nicht ihnen gehört hat, von dem anderen, weil man von sich selbst, Gott, ich, meinen eigenen Sprit verbrauchen. Nee. Ja. Das ist das, was sie gemacht haben. Und das Zweite, und das ist nicht weniger drastisch, die Bedeutung wäre nicht weniger drastisch, wäre, dass sie das Geraubte, das heißt, das Gerissene, das, was von einem Tier getötet wurde und sie auf der Straße gefunden haben, so wie wenn man auf der Landstraße fährt und dann sieht man da einen toten Fuchs oder so, oh, ist ja praktisch, muss ich ja wieder kein Tier von mir selbst nehmen und töten. Nehme ich doch den Fuchs und bringe ihn zum Gottesdienst mit. Und den opfere ich Gott. Das ist der Mensch. Das ist er, was er macht. Gott etwas Besonderes geben. Meine Zeit, meine Wünsche, meine Hobbys. Dass ich mal was auslasse, um ihn zu lieben und meinem Nächsten was Gutes zu tun. Nee, Gott kriegt die Zeit, die ich sowieso frei habe. Das ist der Mensch. Sie bringen das Geraubte dabei. Dieses Geraubte, zum einen, Stehlen war sowieso verboten, also hätte man es auch nicht opfern sollen. Das andere war, das, was die Israeliten tot gefunden haben, hätte man den Hunden vorwerfen sollen. Und anstatt es den Hunden vorzuwerfen, haben sie es Gott auf dem Altar geopfert und dabei so groß ist der Herr gesungen. Ja? So dramatisch. Das Lahme und das Kranke. Gott sagt, gib mir reine Opfer. Gib mir das Beste. Damit soll deutlich werden, dass mir das Kostbarste gehört. Die perfekten, die guten Tiere, die ich euch gegeben habe. Das sollt ihr mir geben. Und er hat ganz klar gesagt, wenn irgendein Gebrechen an ihm ist, dann sollt ihr es mir nicht geben. Du sollst es mir nicht opfern. Was wurde Gott gebracht? Die Lahmen, die kranken Tiere, die nicht so gut geschmeckt hätten. Hätte man sie gebraten oder sonst was. Das wurde Gott geopfert. Vers 14. Verflucht sei, wer betrügt, während ein männliches in seiner Herde ist und wer gelobt, als Gott etwas verspricht und sagt, Herr, ich gebe dir mein bestes Rind. Und dann doch dem Herr ein verdorbenes opfert. Und wisst ihr, das Krasse ist, es wurde ja Gottesdienst gefeiert. Also es wurden religiöse Strukturen gelebt, wie heute. Zum Gottesdienst, zur Bibelstunde, Gebetsstunde wurde gegangen. Aber die Frage ist, wie? Mit welcher Haltung? Wie sieht es im Herzen aus? Es wurde für Gott etwas gelobt und mit dem Mund bekannt und sagt, ich will für Gott leben. Und wie sieht es aus? Und guck mal, wie oft machen genau wir das, wir sagen, Herr, ich will dir das und das geben. Jesus, ich will das nie wieder tun. Und ein perfektes Leben für dich leben. Ich will es dir geloben, mir, meine Zeit, mein Bestes. Und, wie sieht's aus? Wie läuft's? Wie klappt's? Wie läuft's mit unseren Vorhaben, unseren Sachen? Jesus, ich lebe für dich. Wie sieht's aus? Wir bringen Gott Dreck. Wir bringen Gott unreine Opfer. Und das ist es, was Gott deutlich machen will. Seht ihr, wie verdorben und abartig der Mensch hier beschrieben wird. Und sie haben Gott nicht einfach nur das gebracht, also die Tiere, die sie nichts kosteten, sondern sie haben seine Gebote übertreten im Gottesdienst. Sie haben gesündigt, die haben das Gegenteil getan von dem, was Gott will. Und deswegen nochmal, habt ihr verstanden, was wir, und ich nehme mich damit rein, was wir für große Versager sind? Haben wir das verstanden? Das hat Auswirkungen auf unseren Alltag. Das hat Auswirkungen darauf, wenn wir das nächste Mal merken, dass wir sündigen, dass wir irgendwie einen Streit oder Probleme haben. Sind wir der Meinung, wir können das selber regeln? Wenn wir merken, in meinem Alltag sind sündige Strukturen drin, ich bin faul oder was weiß ich etwas, ich lebe nicht für Gott, wie ich sollte. Sagen wir jetzt so, und ab jetzt lege ich los? Oder haben wir verstanden, dass wir nichts Gutes können? Es hat Konsequenzen darauf, wie wir mit unserem Leben umgehen. Wie wir mit den Problemen umgehen, wie wir mit Sünde umgehen. Wer verstanden hat, dass er selber ein großer Versager ist. Und wir haben uns, deswegen mache ich diesen Exkurs nicht mehr, wir haben uns die Thematik diese vom wahren Gottesdienst, von den Opfergaben in den Bibelstunden angeschaut, aus Römer 12, nur als Erinnerung, 1. Petrus 2, 5, geistliche Opfergaben, dass das, die Opfer, den Gottesdienst, den wir leben, dass es jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens angeht, unser Denken, unsere Interessen, Worte, Taten, unsere innere Haltung zu Dingen, was wir gut, was wir schlecht finden. All das, dieses Gesamtpaket sollte Gottesdienst sein. Sagt Jesus, für dich. Du sollst darin ein Gewicht haben und zu Geltung kommen. Ich will für dich leben. Und ich möchte es nochmal aufzählen. Unsere fehlerhaften Opfergaben, dieses Lahme und Kranke, das wir Gott bringen, ist der Streit in unseren Ehen? Ist die Lieblosigkeit in unseren Familien? Das ist unser Götzendienst des Wohlstands, unser Stolz, Neid, Habsucht, unsere Hurerei und Unzucht, unseren Wut, unser Zorn, unsere Halbherzigkeit in den Gemeindediensten, unsere fehlende Liebe zum Nächsten oder überhaupt mal zu dienen, irgendwie auch mal aus seinem ich-zentrierten Leben rauszukommen, zu sagen, okay, ich lebe nicht für mich selber, sondern für Gott und es zeigt sich unter anderem darin, dass ich für andere lebe, anderen dienen, anderen was Gutes tun. Wisst ihr, das sollte unser Gott sein. Das ist das Versagen, das wir Gott bringen. Gott sieht das. Genauso wie er es zur Zeit Malachis exakt wusste. Er wusste, was sie gesprochen haben. Er wusste ihre innere Haltung. Er wusste alles, was abgeht. So auch in unserem Leben. Er weiß es. Er weiß es. Und wisst ihr, was die Konsequenz dafür ist? Und da soll deutlich werden, dass es kein Spaß ist. Es geht nicht darum, okay, lebst du halt für Jesus oder halt nicht. Guck mal, Vers 14. Was sagt Gott? Und verflucht sei, wer so etwas tut. Verflucht sei, wer mir nicht das Beste gibt. Verflucht sei, wer meine Gebote übertritt. Die Konsequenz für ein Leben, das nicht für Gott gelebt wird, ist sein Gericht. Das ist das, was Fluch bedeutet. Für mich war das oft so ein mystischer, magischer Hexenbegriff so. Aber letztendlich ist Fluch in der Bibel die schärfste Strafandrohung von Gericht. Also das Schärfste, das Härteste, wie Gott sein Gericht androhen kann. Und dieses härte Gericht, was Gott geben kann, das ist, wenn Gott sagt, verflucht sei. Oder darauf liegt der Fluch. Es ist Gottes Härte, das ist Gottes Gericht. 5. Mose 27, 26 sagt, verflucht sei jeder, der nicht bleibt in allem, was in diesem Gesetz geschrieben steht, um es zu tun. In allem. Das ist der Maßstab. Leb perfekt für Gott. Wenn nicht, wenn auch nur eine Sache nicht passt, zieht es den Fluch, Gottes Gericht, Gottes Strafe mit sich. Und womit begründet Gott seine Aussage hier? Womit begründet Gott, dass er erstens in Anführungszeichen das Recht hat, das aufzuzählen und zu sagen, hey, für mich sollte gelebt werden und die Konsequenz für das wäre jenes? Guck mal seine Begründung an, Vers 14b. Denn, ist die Begründung, ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen. Und mein Name ist furchtbar oder zu fürchten, gefürchtet unter den Nationen. Gott sagt, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin ein großer König. Ich bin der Herr der Herrscharen, Jahwe Zebaoth, der über allem steht, der die kosmische Macht über alles hat, der jeder einzelnen Zelle das Leben gibt, durch den alles ist und für den alles ist. Es ist meins, es gehört mir. Meins. Und das ist übrigens das, was Jesus sagen wird, wenn er wiederkommt. Mir, du gehörst mir und du gehörst mir. Und du hättest für mich leben sollen. Und du. Meins. Gott erinnert daran, ich bin der Herr der Herrscharen. 21 Mal in diesen drei Kapiteln vom Buch Maleachi kommt dieses Wort vor, Herr der Herrscharen. 21 Mal. Damit sagt Gott, wisst ihr, um wen es geht? Wisst ihr, an wem hier gesündigt wird? An wem? Gott ist das Herrlichste, das Wundervollste im ganzen Universum und er ist würdig, angebetet zu werden. Er ist würdig, dass seine Worte und seine Anweisungen respektiert und befolgt werden. Das war der erste Teil der frohen Botschaft. Und jetzt wird es Zeit fürs Evangelium. Und diese Momente liebe ich ganz arg. Ich habe in dem Text lange überlegt, wo da das Evangelium drin ist. Weil es ja eigentlich ziemlich, ziemlich ernüchternd einfach nur ist. Und aus diesem Grund ist es Gottes Intention, diesen Text so dramatisch und herzzerreißend zu predigen. Gott hat es so gesagt. Aber ich bin der Überzeugung, dass in diesem Titel »Ich bin ein großer König« mehr drin steckt, als einfach nur eine Begründung, warum wir für Gott leben sollten. Wenn wir in die Schrift schauen und Gott als König betrachten, dann haben wir auf der einen Seite natürlich den König, der über alle Götter steht, der König, der über allem ist, der König, der regiert und der herrscht. Aber wenn wir in die Schrift schauen und sagen, schauen, wie Gott als König beschrieben wird, dann finden wir dort den König, bei dem der Mensch Rettung und Hilfe finden kann. Diesen König. Psalm 20, Vers 10. Psalm 20, Vers 10. Da heißt es, Herr, hilf, oder man könnte auch übersetzen, Herr, rette. Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens. Das ist der König. Das ist genauso der König. Der König, der sagt, ich kann angerufen werden. Malachi 1, Vers 9, fleht doch Gott an, dass er euch gnädig sei. Ruft mich an. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, den Namen, den er zuvor verachtet hat, der wird gerettet werden. Bei ihm kann er Hilfe finden. Psalm 44, Vers 5. Psalm 44, Vers 5, da heißt es, du selbst bist mein König, Gott. Gebiete die Rettungen Jakobs. Gebiete die Rettungen deines Volkes. Gott, du bist ein großer König. Gott, du bist ein König. Du kannst Befehle erteilen. Und alles, was du sagst, muss befolgt werden. Gott, du kannst befehlen, dass ich gerettet werde. Gott, wenn du ein großer König bist, dann kannst du befehlen, dass mein Leben verändert werden soll. Wenn du dieser große König bist, von dem ich in deinem Wort lese, dann ist bei dir Rettung zu finden, wenn du angerufen wirst. Yeshua heißt dieses Wort. Yeshua. Rette, hilf. Gott kann Rettung gebieten. Und in wem tut er das? Wer ist Yeshua? Das ist unser Herr Jesus Christus. Der König, durch den Gott regiert. Psalm 2. Sein Sohn. Psalm 74, Vers 12 heißt es nochmal, dass Gott Sieg schenkt, dass Gott Heilstaten, dass Gott Rettung tut als König. Gott als der große König, dem alle Ehre gebührt, ist genauso der große König, der Rettung vor dem Gericht und vor dem Fluch geben kann. Und der genauso vor einem Leben in Rebellion gegen Gott retten kann. Das ist dieses schon jetzt und noch nicht der Rettung. Ja, Gott gebietet eine Rettung, die sich eines Tages sichtbar erweisen wird, wenn wir beim Herrn sind oder wenn er wiederkommt. Aber Gottes Rettung beginnt schon jetzt, indem er uns vor unserer Sünde rettet und aus einem Weltlauf, der in Finsternis liegt. Galater 1, Vers 4. Galater 1, Vers 4. Das ist so wichtig in Bezug der Rettung. Da heißt es, dass Jesus Christus sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit, warum? Damit er uns herausreiße und eigentlich heißt es herausrette, herausnehme aus dem gegenwärtigen, aus der gegenwärtigen bösen Welt. Aus dem Jetzt. Aus dem, wie die Welt und wie wir Menschen ohne Gott eigentlich unser Leben dahin treiben würden. Wie es in Malachi beschrieben wird. Jesus Christus hat sich hingegeben, damit unsere Sünden vergeben wird. Damit wir eines Tages beim Herrn sind. Aber damit diese Rettung, dieses Gerettetsein schon jetzt losgeht und sichtbar wird, indem er unsere Sünden aus unserem Leben Stück für Stück rausreißt und uns heiligt. Jesus als der große König ist ein Retter schon jetzt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir verstanden haben, dass wir Versager sind, aber wenn wir, und wenn wir jetzt verstanden haben, dass Jesus der große Retter ist, dann hat es Konsequenzen auf unserem Alltag. Wer ist tagtäglich dein Retter aus deinen schwierigen Situationen? Dein Retter aus deinen Ehekrisen? Dein Retter aus deinem Streit, aus deiner Wut gegen deinen Kindern, deinem Zorn gegen deinen Arbeitskollegen. Wer ist da dein Retter? Wen rufst du dann an, wenn du merkst, jetzt geht's wieder los? Es ist Gott. Jesus Christus ist schon jetzt unser Retter. Schon jetzt in diesem Leben und unseren Situationen. Schon jetzt, wenn wir merken, uns fehlt's an Nächstenliebe. Jesus ist schon jetzt unser Retter. Er ist dieser König. Und wie hat dieser König, dieser große König, wie es hier beschrieben wird, seine Größe gezeigt? Und wenn wir jetzt zwei Seiten umblättern würden, vielleicht sind es 3, 4, dann geht die Geschichte los von dem König, der sich klein gemacht hat und in der Krippe geboren wurde. Der große König zeigt seine Größe, indem er sich ganz klein macht, indem er Mensch wird wie du und ich und ein perfektes Leben lebt. Das, was du und ich nicht hinbekommen haben. Und dieses Leben lebt, über das Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, du gefällst mir. Und alle, die mit dir verbunden sind, die gefallen mir, obwohl sie in sich selbst heraus nicht schön, nicht sündlos sind. So zeigt er, dieser große König, seine Größe, indem er dieses Leben lebt und am Ende als Sühnopfer stirbt und den Fluch, so heißt es in Galater 3, Vers 13, dieses harte, schwere Gericht, das du und ich verdient haben, auf sich lädt und auf sich selbst nimmt. So zeigt Gott, wie groß er ist. Und das ist herrlich. Wenn Gott ein großer König ist, dann ist er auch größer als unsere Sünde. Dann ist er größer als unser Versagen, unsere Fehler. Dann ist seine Gnade größer als das Dreckige in unserem Leben. Dieses Groß, dieser Begriff Gadol, so heißt es, wenn man den in den Psalmen nachschlägt, dann wird er fast ausschließlich für Gottes Gnade gebraucht. Dann heißt es in so vielen Psalmen, Gott, du bist groß an Gnade, langsam zum Zorn, groß an Gnade, groß an Herrlichkeit. So wird dieses Groß gebraucht. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass in dieser Erinnerung am Ende des Alten Testaments, ich bin ein großer König, da so viel drinsteckt. Ja, der Anspruch Gottes, aber ja auch die Güte und die Gnade Gottes, wie er sich selbst beschreibt. Groß, groß an Gnade, den wir anrufen können. Und das Herrliche ist, als dieser große König, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, hat er die Menschen zu sich gerufen. Er sagt, komm zu mir mit deiner Sünde, deiner Schuld, deinen Problemen, deinen Schwächen, deinen kaputten Beziehungen, deinen Problemen. Komm zu mir, ich stoße dich nicht ab. Dieser Begriff in Malachi 1, Vers 13, diese Aussage, siehe, welch eine Mühsal. Der wird im Alten Testament dafür gebraucht, die 40 Jahre Wüstenwanderung zu beschreiben. Also wenn Mose das reflektiert und sagt, wisst ihr, was eine Mühsal war? 40 Jahre durch die Wüste zu laufen. Und so haben die Menschen es angesehen, für Gott zu leben. Sagt Jesus, weißt du was, an dem für dich zu leben, das ist mir genauso anstrengend, wie 40 Jahre durch die Wüste zu laufen. So anstrengend, so mühselig ist es mir, das Christenleben. So mühselig ist es. Und das Krasse ist, spätestens an dem Moment hätte ich irgendwie Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen, wenn sich jemand wagt, so etwas zu sagen gegenüber Gott. Und Jesus ist völlig anders. Und er greift diesen Begriff, diese Mühsal in Matthäus 11, Vers 28 auf. Matthäus, schlag bitte diese Stelle mit mir auf. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Wie reagiert Jesus darauf? Und so reagiert nur er darauf, nur er als der größte König, der gerade diese Aussage gehört hat, dass sie sagen, 40 Jahre durch die Wüste zu leben, ist genauso schön wie für Gott zu leben. Ja? Was sagt Jesus? Matthäus 11, Vers 28. Er sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Wisst ihr was? Ist es euch mühselig? Ist es euch mühselig und ihr merkt es, ihr könnt es nicht. Und ihr merkt, ihr seid von Schuld beladen, ihr merkt, ihr seid laut von euren Sorgen und mit allem beladen, dann macht was. Komm zu mir, bete zu mir, rufe mich an, wenn du mühselig und beladen bist. Mühselig und beladen. Und aus dem Zusammenhang mit diesem Wort in Malachi wird deutlich, dass Jesus hier nicht nur die Leute ruft, die voll von ihren Problemen, ihren Sorgen, ihren Nöten, auch eben der Sünde sind, sondern Jesus ruft auch die Religiösen. Jesus ruft diejenigen, die mit ihren christlichen Vorsätzen und Bemühungen am Ende sind. Die sagen, Jesus, weißt du was? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich weiß, hier hören Leute so zu, die diese Situation, die sagen, ich bin so aufgewachsen, aber ich habe das Christentum nicht als frohe Botschaft kennengelernt, sondern als Gesetz und Gefangenschaft. Und deswegen war es mir so mühselig. Christentum war mir so mühselig und ich habe darin keine Freude gesehen. Und das Herrliche ist, Jesus ruft auch die. Jesus sagt, weißt du was? Du hast Christentum, du hast ein Leben mit Gott oder für Gott so kennengelernt, komm zu mir. Ich zeige dir, wie ein Leben mit Gott eigentlich aussieht. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wer ein Leben für Gott in Beziehung mit Jesus lebt, wird niemals sagen, es ist so mühselig. Das widerspricht Jesu Aussage. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Gesetz ist hart und schwer. Vorschriften zu haben, wie sich ein Christ anziehen soll, wie er tun soll und was weiß ich, was er tun und lassen soll. Und man merkt, eigentlich will ich das gar nicht und eigentlich kann ich das gar nicht und eigentlich interessiere ich mich gar nicht dafür, aber irgendwie muss ich das doch. Das ist mühselig, sich Gottes Anerkennung zu erarbeiten. So zu denken, oh, heute habe ich wenig gesündigt, jetzt liebt mich Gott. So ein Leben ist anstrengend und mühselig. Aber ein Christenleben in Verbindung mit Jesus ist sanft und leicht. Kannst du das über das Christenleben sagen? Das ist die Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Kannst du sagen, Christ zu sein ist leicht und nicht anstrengend? Wenn nein, dann sollten wir uns hinterfragen, ob nicht ein Stück Werkegerechtigkeit und Unglaube in unserem Leben herrscht. Empfindest du das Christenleben als Evangelium oder als Mühsal, als Religion? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Guck mal, was Gott in 1. Johannes 5, Vers 3 sagt. 1. Johannes 5, Vers 3. Da sagt er, dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Siehst du dein Leben so? Dein Christenleben, ein Leben für Gott. Die Liebe zu Gott zeigt sich unter anderem im Gehorsam und der Nächstenliebe, in einem Leben nach seinem Willen, in der Unterordnung. Auch indem man sein Vertrauen auf Jesus, dieses Gesamtkonzept, was Johannes darstellt. Und er sagt hier über Gottes Gebote Folgendes. Übrigens, sie sind nicht schwer. Meine Frage an dich, hast du das Gefühl, Christ zu sein ist schwer für dich? Ist es schwer? Oder kannst du damit einstimmen und sagen, es ist so leicht. Es ist nicht schwer, es ist schön. Mit Jesus verbunden sein, mit Jesus zu leben, ist wundervoll, weil ich mir Gottes Anerkennung nicht erarbeiten muss und seine Gnade mir gilt, auch wenn ich fehle. Er ist mein großer König, der mich schon jetzt rettet und es eines Tages tun wird. Und das ist wunderbar. Er verändert, er heiligt mich. Ich muss nicht selber mir ganze Zeit aus eigener Kraft neue Vorsätze machen. Und dieses Gesamtpaket ist nicht schwer, ist leicht, ist leicht. Die Aussage der Priester, dieser Mühsal, die kam aus einer äußerlichen Religion, wo das Herz noch nicht verändert war. Und dann ist es schwer. Aber wenn das Herz neu gemacht wird, wenn Gott, Malachi 1, Vers 11, diese Veränderung wahr werden lässt, dann wird das Leben anders. Guck mal, was die Begründung hier im Johannesbrief ist, dass er diese Aussage sagen kann. Vers 4 und Vers 5. Denn warum ist Gottes Gebote halten nicht schwer? Denn alles, was aus Gott geboren ist, das heißt, was von Gott gezeugt, lebendig, neu gemacht, verändert wurde, überwindet die Welt. Die Welt ist gegen Gottes Gebote. Sie will sie nicht tun. Sie ist dagegen. Sie hasst Gottes Vorschriften. Alles, was in der Welt ist. Aber was überwindet das? So eine Art zu leben, in Rebellion gegen Gott. Derjenige, der aus Gott geboren ist, der von Gott verändert wurde, an dem Gott seinen Namen groß macht. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und deswegen meine Frage an dich. Ich bin der Überzeugung, und das rede ich vor allem zu mir selber, dass wenn ich im Alltag das Gefühl habe, Christentum sein ist schwer und für Gott zu leben ist schwer, dann mangelt mir das, der Glaube, weil das der Sieg ist, die Welt zu überwinden. Dann mangelt mir das. Ich weiß, ich bin wiedergeboren. Ich weiß, Gott hat mich verändert und vergeben. Und ich weiß, ich vertraue ihm und ich glaube ihm. Und jetzt geht es darum, diesen Glauben jeden Tag neu zu leben. Jeden Tag in dem Glauben zu leben, Jesus, du bist mit mir. Ich bin unter deinem Joch. Du bist mit eingespannt. Ich ziehe nicht alleine. Du bist dabei. Du heiligst mich. Du veränderst mich. Ich kann es nicht tun. Glauben wir das? Das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und das ist die Grundlage zu sagen, Gottes Gebote sind nicht schwer. Und dazu lädt Jesus ein. Jesus sagt, weißt, egal wie du das Christentum kennengelernt hast, ich kann dir zeigen, was es bedeutet, in Beziehung mit mir zu leben, in Beziehung, unter einer gnädigen Beziehung mit dem großen König. Jesus kann uns beibringen. Er sagt, lernt von mir. Jesus kann uns lehren, was es bedeutet, Gottes Gebote in einer Art und Weise zu halten, dass sie nicht schwer sind. Und ich denke, das ist ein Aspekt von Heiligung. Das ist ein Aspekt von Heiligung. Gott arbeitet an uns, das beizubringen, aus Glauben zu leben, in diesem Sieg zu leben und nicht aus eigenen Vorsätzen. Philipper 3, Vers 3, das ist die letzte Stelle, die ich in diesem Zusammenhang mit euch aufschlagen will. Ich habe in den anderen Predigten teilweise schon gesagt, dass Malachi, indem er diese ganzen Missstände und Probleme aufzeigt und hier die innere Haltung, dieses Mühselige, indem er so den neuen Bund und das Neue Testament einleitet, indem wir sehen, wo das Problem liegt, was falsch läuft, was wir nicht hinkriegen, erstrahlt die Lösung noch wertvoller und schöner. Und so leitet Malachi das ein und sagt, was ist das Problem, wo lang mangelt es? Christentum, äußere Religion, mühselig, was weiß ich, was brauchen wir? Einen neuen Bund, ein neues Herz, das brauchen wir. Wir brauchen Beziehung zu Jesus, wir brauchen seine Vergebung, seine Veränderung. Und jetzt schaut mal, wie Philipper 3, Vers 3, wie Paulus da, das Volk Gottes, das jetzt nicht unter Mühsal lebt, sondern unter diesem neuen Bund lebt, beschreibt. Er sagt, wir sind die Beschneidung. Und in diesem Satz steckt so viel Theologie drin. Was macht er hier deutlich? Wisst ihr, wer eigentlich Gottes Volk ist, die wir durch den Geist Gottes dienen? Oder eigentlich heißt es, die wir durch den Geist, durch Gottes Geist Gottesdienst leben. Das ist dieses Dienen, Latreia. Das heißt Gottesdienst leben, für Gott leben. Wer ist die Beschneidung? Wer ist das wahre Volk Gottes, die nicht aus eigener Kraft versucht, für Gott zu leben, sondern die durch Gottes Geist, aus Gottes Kraft Gottesdienst betreibt? Wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen. Also nicht unsere eigenen Vorsätze und wie gut wir doch eigentlich sind und wie toll wir doch eigentlich für Gott leben könnten. Nein, wir rühmen uns, wir sind stolz auf Jesus, was er vollbracht hat, und nicht auf Fleisch vertrauen, die nicht auf ihre eigene Leistung, auf das, was sie aus ihrer eigenen Kraft bringen können, vertrauen, sondern auf das, was Gott ihnen durch den Heiligen Geist zuteil werden lässt. Das ist das wahre Volk Gottes, was wir in Malachi 1, Vers 11 uns angeschaut haben, dieses Volk, dieses Eigentumsvolk, was Gott reinigt. Und das ist auch das, dieses durch den Geist, aus Glauben, das ist diese Thematik, die gehört in der Schrift zusammen. In dem Sinne, was hat es auf sich? Wenn ich durch den Geist lebe, indem ich im Vertrauen auf Gottes Kraft lebe, dann wandle ich durch den Geist. Indem ich sage, Jesus, aus mir selber ist Hopfen und Malz verloren. Ja? Da geht gar nichts. Aber ich lebe mein Leben und jetzt meine einzelne Situation, Jesus, hilf mir, ich bin zornig, Jesus, ich bin eifersüchtig, hilf mir. Bitte, ich brauche dich, rette mich, verändere du mich. Ich kann dir nichts Gutes bringen. Und das ist das Kennzeichen des wahren Volkes. Und wenn auf diese Weise gelebt wird, durch Gottes Geist, dann, erst dann kann Frucht entstehen, die uns in Galater 5 beschrieben wird. Dann ist Gottesdienst möglich, der Gott gefällt, der Gott verherrlicht. Und all diese Thematiken, all diese Dinge sind allein möglich, durch den großen König, durch dieses Denn, ich bin ein großer König, das, wie Gott sich selber beschreibt. Er ist derjenige, der die Vergebung und die Gnade und die Rettung geben kann, die wir brauchen, damit wir nicht den Fluchen des Gerichts bekommen. Und er ist der große König, der einen neuen Bund eingesetzt hat, der uns im Neuen Testament beschrieben wird, wie wirklich für Gott Gottesdienst gelebt werden kann, aus seiner Kraft. Und ich möchte euch dieses mitgeben, auch in die nächste Woche. Wie leben wir unseren Alltag? Wie leben wir jetzt mit dieser Erkenntnis, mit diesem Verständnis? Ich bin ein großer Versager, aber Jesus ist ein großer König. Damit können wir leben und damit können wir für Gott zu seiner Ehre leben, ohne Gericht fürchten zu müssen, weil uns alles vergeben wurde. Ich bin fertig. Amen. Lass uns bitte noch gemeinsam beten, zu Jesus Christus sprechen. Ich mache dann den Abschluss, bringt ihm das euch, was euch auf dem Herzen liegt, das, was wir gerade gehört haben. Und danach singen wir noch zwei Lieder zusammen. Ihr dürft aufstehen.